Der Titel dieser Predigt ist ein Vers aus Kolosser 3,9, der erste Teil, lügt einander nicht an. Dieser Satz ist genauso Theopneustos, Gott gehaucht, wie jeder andere im Wort Gottes. Er stammt nicht aus Menschenmund. Wir würden uns sicher scheuen, so offenbar zu werden. Sehen wir uns aber zuerst einige der geistlichen Fallen an, deren schlimme Folgen die Christenheit seit jeher schwer durchseuchen und das irdische Zusammenleben im Leib Christi uns selber und auch gegenseitig erschweren. Ach, wie oft steht da das Wort aus dem 69. Psalm dann dazu vor unseren Herzen, als das steht im Vers 7, lass an mir nicht zu Schanden werden, die auf dich hoffen, o du Herrscher, Herr der Herrscher. Lass nicht meinetwegen beschämt werden, die dich suchen, du Gott Israels. Und damit sind wir schon beim eigentlichen Thema, wo uns zum Beginn ein bekanntes, von vielen aber zu Recht oft mit Scheu gelesenes Wort vor Augen steht, das da lautet, denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen wider die Sünde und habt bereits vergessen des Trostes, der zu euch redet, als zu Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. In den Kämpfen steht hier, es ist ja nicht nur ein Kampf, es sind viele. Und es heißt hier, der zu euch redet als zu seinen Kindern. Ja, haben wir den ständig im Sinn? Bewegen wir im Herzen, wes Geisteskind wir sind? Wer der Vater ist, der uns als Söhne angenommen hat? Es ist kein geringerer als der Schöpfer des Himmels und der Erde, der das Meer und alles gemacht hat, das Universum, aber auch unseren Augapfel, alles, was wir sehen, auch das Wetter, auch die Wolken, alles, was wir bewundern. Der lebendige Schöpfer Gott hat uns als seine Kinder, als seine Söhne, heißt es hier, angenommen. Aber wie hat er uns denn angenommen? Der wahrhaftige Gott hat uns als Söhne angenommen, weil wir das verdient haben, weil wir zu ihm passen, was die Wahrheit betrifft. Betrachten wir dazu einmal ansatzweise die Auswirkungen unseres Ichs im Glaubensleben bezüglich dem kognitiven Aufnehmen des Wortes Gottes, wenn wir das Wort lesen und aufnehmen. Und da finden wir in uns selbst eine der schlimmsten Fallen. Und dazu möchte ich ein Beispiel aus dem ersten Petrusbrief zitieren. Ganz am Anfang steht Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Und da steht jetzt, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Nun, was denkt ein ich-zentrierter Christ bei diesem Text, bei dem Wort, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters? Zu welchem Schluss kommt ein Christ, wenn er an das Wort Gottes herangeht? Nicht aber im demütigen Bewusstsein seines Mitgekreuzigtseins mit Christus, sondern im Selbstverständnis seines ungebrochenen Hochmuts. Also faktisch nicht beschnitten am Herzen, wie das Neue Testament das nennt. Zwangsläufig wird er in der verdrehten Sicht seiner Ich-Zentriertheit den Verdacht einer ungerechten Vorherbestimmung entwickeln, so dass es also Menschen gibt, die von vornherein auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes, wie er ja liest, und andere dagegen chancenlos, weil sie von vornherein verworfen sind und niemals zum Glauben kommen können. Das sagt ihm sein Ich bei diesem Text, weil er mutmaßt, weil er etwas hineininterpretiert. Und daher stammt ja diese weithin verbreitete calvinistische Lehre, von der allerdings das Wort Gottes an vielen Stellen und insgesamt das Gegenteil beweist, zum Beispiel wenn es heißt in 1. Timotheus 2, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, oder im 2. Korintherbrief Kapitel 5, und er, nämlich Christus, ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wo liegt also der Schlüssel zum rechten Verständnis für dieses und für jedes Wort Gottes? Die Lösung heißt, auch immer auch beim Lesen von Gottes Wort, nicht ich, sondern Christus. Denn damit lassen sich all die wesentlichen Fragen beantworten, wie, wo liegt denn das Heil? Denn wo ist die Rettung? Und wo findet der Sünder, was er braucht? Wo liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis? Und zwei Worte erklären das geistliche Geheimnis. Zwei Worte, die nicht von uns sprechen, die den Blick weglenken von uns. Zwei Worte, und die heißen in Christus. Und das lässt sich natürlich beweisen, mannigfaltig. Zum Beispiel in Römer 3. Und da steht, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wo also ist die Erlösung? Wo und wie sind wir, die wir Christus angehören, alle Söhne Gottes? Da steht in Galater 3, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Epheser 3, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Galater 6, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas, sondern eine neue Schöpfung. Epheser 1, Paulus, der Apostel des Herrn Jesus Christus, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Im 2. Kapitel, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und 3 Verse weiter, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Epheser 3, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Epheser 4, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und noch Kolosser 1, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Und der 2. Timotheusbrief im Kapitel 1, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Und dann steht in diesem selben Brief, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Auch Petrus schlägt in dieselbe Kerbe im Heiligen Geist und schreibt, und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Und er schreibt, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Und zuletzt 1. Petrus 5, 14, Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Und noch zig andere Stellen gäbe es, die alle konsequent das eine aussagen, das Heil und alles Gute ist in Christus und nur in Christus. Und die Auserwählung vor Grundlegung der Welt, die ist nirgendwo als nur in Christus. Vereinfacht gesagt, von Gott auserwählt ist nur einer, sein Sohn, der Christus. Und es kann nicht anders sein, denn in uns ist ja nichts Gutes und keine Wahrheit. Nur den einen konnte Gott erwählen. Nur mit dem einen will der Vater Kontakt haben, mit seinem Sohn. Nur der eine fährt gen Himmel, So sagt Jesus zu Nikodemus, nur er, der vom Himmel gekommen ist. Aber den hat der Vater uns gegeben. Auf den sollen wir hören und in dem sollen wir sein. Außerhalb von ihm ist keine Erwählung und Errettung. Neben und ohne ihn gibt es für uns keine Zukunft und kein ewiges Leben. Und deshalb sagt der Herr Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Paulus schreibt an Timotheus, darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Also nur, wenn wir in Christus sind, dann aber sehr wohl, wenn wir in Christus sind, dann haben wir Teil an der Auserwählung, die Gott vorgesehen und vorhergesehen hat. Wir haben aber nur Teil daran, weil Christus auserwählt ist. Das Ich des Menschen aber, das geht bei allem, was es hört oder was es liest, stets von sich aus, bezieht alles auf sich, vergleicht alles mit dem, was seines Ichs ist und irrt so gewaltig. Der Geist Gottes dagegen, der lenkt unser Sinnen immer wieder nur auf Christus hin. Das Ich aber verrennt sich beim Lesen und Hören des Wortes, in eigenen Gedanken, in Mutmaßungen und falschen Idealisieren, weil es immer von sich ausgeht und ichgemäße Überlegungen anstellt, Befürchtungen, Mutmaßungen und Gedanken, ob sie sich dann untereinander verklagen oder entschuldigen, das Ich hat keinen Frieden. Das ist es, was wir an uns selber und auch untereinander erleben, auch in der christlichen Gemeinschaft. Wir lügen uns selber und wir lügen einander an, wiewohl wir von Gott in Christus in die Lage versetzt sind, den alten Menschen ausgezogen und abgelegt zu haben, der sich wegen seiner betrügerischen Begierden verderbt, so steht es in Epheser 4,22. Aber wer glaubt, was Gott gesagt hat diesbezüglich? Die unentwegt fromme Show geht ja immer weiter, das gespielte Ersatzchristentum, und das fliegt von Gott her auf, und zwar ganz deutlich. Ein zweites zu diesem Thema, für wen ist Christus denn gestorben? Er ist für alle gestorben, für alle Menschen. Und wir sind, und das ist Gottes Plan zur Errettung, alle mit Christus am Kreuz gestorben, mitgestorben. Wir müssen ihn nicht selber durchstehen, diesen Tod, sondern im Glauben einfach festhalten, mitgestorben. Aus Gottes Sicht und nach Gottes Plan sind wir in einer geheimnisvollen, in einer überzeitlichen Weise in den Tod Jesu mit eingeschlossen. Und darüber müsste doch jeder heilfroh sein, das annehmen und glauben zu dürfen. Jeder, dem seine schreckliche Sünde bewusst geworden ist, diese Weltmacht in uns, die den Menschen von Gott trennt. Denn der alte Mensch, der will und der kann sich nicht von Gottes Sohn abhängig machen. Es ist ihm eine Torheit und ein Gräuel. Daher die falsche Lebensweise und die Leseweise, das falsche Verständnis. Und das ist das verzweifelt böse Leiden, von dem Jeremia spricht. Weil aber die meisten ringsum, die sich Christen nennen, weiter eher aus dem Ich leben und nicht aus dem Vermögen, das uns Gott in Christus darreicht, bleiben sie in geistlicher Hinsicht elend und erbärmlich, arm, blind, sichtlich entblößt. Und im schlimmsten Fall haben sie nur den Namen, dass sie leben, sind aber tot, so laut den Sendschreiben Jesu in Offenbarung 3. Sie suchen sich selber in allem und daran werden sie auch erkannt, an ihrem Dasein, dass nicht das Leben aus Christus ist. Würden sie das herrliche Evangelium Gottes vom Sohn wirklich wahrhaben wollen, dann würden sie sich mit Freuden für mitgestorben halten und in Christus im neuen Leben wandeln. Und der Heilige Geist würde sie auf allen Linien unterstützen und sie in allen Belangen auf Christus hin verweisen und sie zu ihm hinbringen. Er, der stets Christus verherrlicht. Das ist ja seine Aufgabe und auch seine Freude. Aber unsere ich-süchtige Leseart und Lebensweise, die geht am Leben und am Weg und an der Wahrheit vorbei. Und so lügen wir dann einander an und halten das abgefeimte christliche Spiel aufrecht. Das Leben in Christus, Die Auserwählung in Christus ist von Gott her für jeden Menschen mögliche Wirklichkeit geworden. Anteil an dieser Wirklichkeit hat aber nur der, der in Christus ist und in vertrauter Abhängigkeit von ihm lebt und webt. Also auch ihr, sagt der Apostel Paulus in Römer 6, 11, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. In Christus sind wir für die Sünde tot. Wir sind herausgelöst aus dem alten sklavischen Abhängigkeitsverhältnis. Dazu später noch genaueres. Wer aber unter den Christen glaubt das? Wer will das wahrhaben? Denn sie suchen alle das Ihre, sagt Paulus im Philipperbrief, nicht das, was Christi Jesu ist. Und das ist für Christen ein Dasein in der Lüge. Das muss leider seit Jahrzehnten beobachtet werden. Entstanden ist dabei zum Beispiel ein Power-Christentum. Das ist das gerade Gegenteil von der Abhängigkeit von Jesus. Seine scheinchristliche Religion, in der der Mensch sich selber genug ist, wo er bestimmt, wo er sogar Gott seinen Willen aufzwingen will. Und auch das Gegenteil ist entstanden, ein religiöses Dahinsiechen, ein Dasein des Jammerns in endloser Geknicktheit gegenüber dem, was Gott uns gegeben hat, ein Leben in der trauten Abhängigkeit von seinem Sohn, an dem wir durch Jesu Auferstehung Anteil haben. Aber das Jammerdasein, das scheint vielen Christen erstrebenswerter. Und so suchen dann doch viele weiter das Ihre. Man hört das aus ihren Gesprächen heraus. Und diese Erfahrung des Paulus, die setzt sich fort und fort, auch bei dir und mir, solange wir uns nicht endlich mit für Christus mitgestorben halten und uns in dem neuen Leben von ihm abhängig gemacht haben. Denn dann wird auch deine und meine Devise sein, nichts für mich, nichts mehr für mein Ich. Wie Galater 2,20 sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Dass der Widersacher nicht schläft, beweist auch das nächste Kriterium. Denn da hat in den Lutherbibeln die Übersetzung von Römer 6,2 eine unangenehme Verirrung mit sich gebracht, eine ganz ungute Falle mit großer Tragweite. Hier sollte es ja richtig heißen, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? In den Lutherbibeln aber wird hier so übersetzt, wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir abgestorben sind. Diese Ausdrucksweise zieht aber schwere Konsequenzen nach sich, die einen gläubigen Menschen furchtbar quälen können. Jeder von uns bemerkt doch auf Schritt und Tritt, dass ein Jünger Jesu in vielfältiger Weise angefochten wird. Schreckliches ist da oft in uns am Werk. Und das Wort der Sünde abgestorben kann unsere Freude an der durch Jesus geschenkten Gotteskindschaft dann aber erheblich beeinträchtigen, weil es eine böse Irrlehre darstellt. Abgestorben ist hier nämlich nichts. Und trotzdem wird es immer wieder gedankenlos so zitiert. Es geht hier um genau dasselbe Thema wie im vorherigen Punkt. Wir dürfen und sollen uns für mitgestorben halten in Christus. Aber wir sind nicht der Sünde hier auf Erden abgestorben, so wie ein Baum, in dem sich nichts mehr regt, so wie ein verwesender Leichnam. Denn es wird ja nirgends im Neuen Testament vorausgesetzt, dass die, die Jesus in seine Gemeinschaft aufgenommen hat, auf Erden für die Sünde innerlich erstorben wären. Im Gegenteil, wir sehen uns doch vermehrt vielen Angriffen aufs Stärkste ausgesetzt. Und Gott geht es darum, uns in all diesen Kämpfen zu stärken, und zwar auf vielfältige Weise. Denken wir nur an unser Eingangswort, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen gegen die Sünde. Die entscheidende Hilfe Gottes liegt jetzt dabei darin, dass die Sünde, dieser übermenschliche Machtkomplex, ihren Rechtsanspruch an uns grundsätzlich verloren hat. Das ist gemeint mit dem Wort, wir sind der Sünde gestorben. Das ist aber kein innerseelischer Vorgang in uns. Vielmehr handelt es sich dabei um eine geschichtliche Tatsache, die längst geschehen ist und die absolut feststeht. Denn das Entscheidende ist ja dort auf Golgatha geschehen. Wir selber waren nicht persönlich daran beteiligt und das ist sehr gut so. Das hat Jesus Christus ganz allein gemacht. Denken wir an sein Wort, es ist vollbracht. Und genau deshalb stehen wir jetzt nicht mehr unter dem Rechtsanspruch der Sünde wie früher unser alter Mensch, sondern wir unterstehen nur mehr Jesus, der uns für sich befreit und erkauft hat. Die Macht der Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Und daran ändert auch unser noch angefochten Sein durch die Sünde gar nichts. Denn all die Wunden und die Niederlagen, die wir jetzt noch von Seite der Sünde erleben, heben den Grundsatz der neuen Lebenssituation in Christus keineswegs wieder auf. Denn obwohl wir noch in mancherlei Hinsicht die Alten sind, ist unsere ganze Situation dennoch neu geworden, hat sich doch mit dem Eintritt Jesu in unsere Lebensgeschichte unsere ganze Lage verändert. Betrachten wir dazu auch die beiden Begriffe, der alte Mensch und der neue Mensch. Zuerst einmal im Wort Gottes, Römer 6, 5. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Mit dem Wort unser alter Mensch ist ja nicht eine Eigenschaft oder Qualität von uns gemeint, sondern unsere alte Lebenssituation, in der wir der Sünde ausgeliefert waren und mit ihr hilflos der Macht und den Grundelementen dieser Welt, die uns in einer sklavischen Abhängigkeit gehalten haben. Wir haben in der Sünde leben müssen. Es war uns gar nichts anderes möglich. Aber auch der neue Mensch, damit wir keinem Trugschluss erliegen, auch das ist nicht eine Eigenschaft oder eine neue Qualität, die wir von uns aus hervorbringen könnten, sondern der neue Mensch ist die neue Lebenssituation, in der wir jetzt stehen, in Christus und durch Christus. Begonnen hat diese neue Lebenslage am Auferstehungsmorgen und sie wird sich immer weiter durchsetzen im Leben aus Christus, unter Christus und durch Christus für alle, die in Christus sind. Betrachten wir das noch etwas genauer, damit wir das auch recht verstehen. Es ist vor Gott so, dass wir mit Jesus gestorben sind. Der Vater hat seinen sündlosen, herrlichen Sohn ans Kreuz gehängt, um unserer Sünde willen, um uns zu erretten vor dem Gericht. Alles, was dort an Jesus geschah, ist um Gottes Willen und um unsertwillen geschehen. Und wir sind damit zu dieser so geheimnisvollen Einheit mit dem Tod Jesu gekommen. Und so gewiss, wie dieser Tatbestand für uns Gültigkeit hat und so gewiss das Sterben Jesu diese äußerst wichtige Bedeutung hat für uns, so sicher wird sich auch der Tatbestand der Auferstehung Jesu auswirken, in jedem, der Jesus angehört und in ihm bleibt. Wir sind ja mit Jesus auch in seiner Auferstehung eine Einheit geworden. Ich erinnere euch an das Evangelium, schreibt der Apostel Paulus an die Korinther. Und was wir hier haben, ist das Evangelium. Wir sind in den Tod Jesu eingeschlossen. Das ist Gottes Plan und Botschaft an uns. Und wir sitzen nicht hier, weil wir so gut waren oder jetzt so gut geworden sind aus eigenen christlichen Verdiensten. Oh nein, und das wird jeder ernsthafte Christ ja bestätigen. Wir entdecken ja an uns täglich, dass wir ärgere Sünder sind denn je zuvor, je länger, je mehr. Und darum sagt Gottes Wort zu uns im Kolosserbrief: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, da Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbaren mit ihm in der Herrlichkeit. Und dann die Kolosser schreibt er dann weiter im selben Sinn: Lügt einander nicht an. Da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und wir werden dabei in Etappen von einer Klarheit zur anderen verwandelt, werden erneuert, wozu? Zur Erkenntnis Christi, zur immer klareren Erkenntnis des Herrn, dessen Tugenden wir zu verkündigen haben, nicht aber unsere eigenen, nicht unsere Tugenden, denn wir haben vor Gott keine. Aber auch das eine gehört zur immer stärker werdenden Erkenntnis Jesu, dass wir nichts sind als Lügner und er allein die Wahrheit ist. Wie uns bezeugt wird, Gott erweist sich als wahrhaftig, er allein, jeder Mensch aber als Lügner. Römer 3,4. Deshalb ist so vieles, das von christlichen Menschen dargeboten wird, nichts anderes als eine selbstdarstellerische christliche Show. Das ist in allen Kreisen so und längst haben auch wir gelernt, mit den Wölfen zu heulen und mit ihnen umzugehen. Das Wort Gottes sagt uns aber klar und deutlich, lügt einander nicht an. Nur weicht die menschliche Selbstdarstellung, die gespielte Güte, das anerzogene Reden und das Verhalten untereinander nicht so einfach ab von dem schnöden Versteckspiel voreinander, höchstens in sehr seltenen Notfällen. Gottes Wort redet deshalb noch mehr diesbezüglich. In Epheser 4,25 steht, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Für die meisten würde das allerdings einer persönlichen Katastrophe gleichkommen. Es geht hier aber nicht um eine Art Seelenstriptease, das tatsächlich verlangt wird in diversen Gemeinden, wo man öffentlich auf einer Bühne seine Sünden zu bekennen hat. Das ist eine Katastrophe, wie man da umgeht mit Jesu Eigentum. Nein, uns geht es hier um die Wahrheit im Umgang miteinander. Die Wahrheit ist für uns ja eine Person. Diese Person sind nicht wir, aber wir gehören ihr. Wir gehören Christus an. Weil wir nicht aus der Wahrheit sind, gibt es aber an uns und untereinander für uns nichts zu beschönigen und zu idealisieren. Wir sind nichts und unser eigenes Tun ist auch nichts, steht im Jesaja. Gott musste uns ja töten, damals dort auf Golgatha mit Christus. Das aber hat herrliche Auswirkungen, denn damit sind wir tot für die Macht der Sünde. Sind wir frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und jeder von uns kann das persönlich erfahren und praktisch erproben, indem er Jesus die Stunde seiner Versuchung überlässt, jede Stunde, die er will, in die er ja meist schon tausendfach gefallen ist, sowohl bevor als auch seitdem er im neuen Leben wandelt. Und Gottes Wort sagt dazu, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. So halten wir uns doch auch dafür. Was wollen wir denn sonst? Was für ein Geschenk, was für eine Gnade, was für eine Hilfe. Verachten wir nur nicht die Güte Gottes hier für uns. Aber Tod für die Sünde, das heißt nicht unempfänglich, immun geworden gegen die Einflüsse der Sünde, sozusagen sündlos. Nein, das nicht. Es geht dabei um den Rechtsanspruch dieser großen Macht, die seit dem Sündenfall in der Welt ist. Es geht um das Recht der Sünde an uns. Denn an die Stelle, die früher für uns Tod und Gericht und Verdammnis bedeutet hat, ist jetzt durch Jesus die neue Lebensbeziehung zu Gott getreten. Und diese neue Lebensbeziehung ist grundsätzlich für alle Menschen da, durch Jesu vollkommenes Opfer. Aber in der Praxis hat nur derjenige Anteil daran, der in Christus ist und das will. Wer aber in Christus ist, der steht jetzt in einem neuen Leben, das nie wieder abbrechen wird, weil es Ewigkeitscharakter hat, weil es das Leben ist, dass er, Jesus, uns gibt. Wie er sagt in Johannes 10, ich gebe ihnen ewiges Leben, denn sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und dieses Wort aus Jesu Mund ist Beweis genug, es ist rechtsgültig in Ewigkeit. Aber leider sät der Widersacher gerade in unsere allerwichtigsten Erkenntnisse von Jesus oft Unkraut, das täuschend ähnlich aussieht wie der göttliche Same. Und das, wenn schon nicht dauerhaft zum Abfall, doch zu großem Verlust für Zeit und Ewigkeit führt. Und deshalb sind etliche aus der Gnade gefallen, wie einst die Galater. Und einer der tückischsten Fallstricke des Teufels dabei ist der eingebildet bessere Mensch. Der Mensch, der sich als Christ jetzt sauberer und besser wähnt als ehedem. Jesus warnt im Lukas-Evangelium im Kapitel 18 aber diejenigen scharf, die sich nun selbst anmaßen, fromm zu sein, das heißt geistlich nützlich zu sein, und die anderen deshalb offen oder heimlich verachten. Unser Herr ist ja nicht dazu gestorben, damit wir bessere Menschen werden, sondern damit unser böser alter Mensch mitgestorben ist und damit wir nicht ins Endgericht kommen. Und damit wir in Christus in einem neuen Leben wandeln können, damit wir in Abhängigkeit von ihm leben. Und das ist etwas völlig anderes, als in den eigenen Augen besser geworden zu sein. Christus allein ist ja die Norm Gottes, die vor Gott gilt. Christus allein entspricht dem ursprünglichen Plan Gottes, der da lautet, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild. Und deshalb noch einmal, wir sitzen hier nicht, weil wir so gut sind oder weil wir uns moralisch besser fühlen sollen, sondern weil wir so schlecht sind und weil wir Christus jede Sekunde brauchen, alle Zeit und in jeder Hinsicht. Denn in uns selber ist ja keine Wahrheit und in uns ist nichts Gutes. Alles, was wir an Gutem haben, ist Jesus Christus. Das ist aber scheinbar das am schwersten zu begreifende nach erfolgter Bekehrung. Nirgends zwar zeigt Gottes Geist das so eklatant auf wie in geistlichen Gemeinschaften, trotzdem er aber längst die Überheblichkeit und den Hochmut und die Unbarmherzigkeit offen ans Tageslicht treten lässt, merken deren Urheber nichts von diesen Gerichten an sich. Und dabei ist unser Herr Jesus für uns und wegen uns als Knecht Gottes zum Allerverachtetsten geworden und zum Unwertesten, ja, wie Kierkegaard völlig zu Recht anmerkt, zu nichts. Und er sagt dazu, gedenke des, o Christenheit. Aber auch das zu wissen, nützt scheinbar nicht viel, wenn der Hochmut einmal am Wirken ist. Über viele, viele Jahre sieht man, wie ungehindert dieses Unkraut wuchert und wuchert, wie Psalm 73,7 sagt, sie bilden sich sehr viel ein. Und da ist kein Nichts für mich. Und da ist kein, ich bin mit Christus gestorben, in einer Auswirkung, die dem gerecht würde. Und da ist kein, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Da ist viel zu viel Eigenregie. Und da ist kein, den Bruder höher achten als sich selbst. An den Früchten wird Stunde um Stunde in Beisammensein erkannt. Was? Dass sie nicht glauben an mich, sagt Jesus. Viel zu viele glauben an sich selber und an ihr Christentum, und so sieht es dann auch aus. Ein Arbeitskollege sagte mir vor Jahren, nachdem er in Linz eine Veranstaltungsreihe zur Evangelisation mit mir besucht hatte, diese Semmeltrenzer gehen mir auf den Nerv. Kein schönes Urteil, nicht wahr? Aber innerlich konnte ich ihm leider nur beipflichten, ob dem saumseligen Gehabe im großen Saal in jenen Tagen, es war abstoßend. Als wir in der früheren Gemeinde in Oberösterreich die Meinung der Nachbarn hörten an jenem Ort, wo unsere Versammlungen stattfanden, da lautete die, das ist eben euer Hobby-Christentum. Unser Unrecht hatten sie nicht, als die Silvesterknallerei kam. Semmeltrenzer, Hobby-Christen, das ist gesessen. Das ist hängen geblieben im Gedächtnis. Und ich konnte und ich kann nicht umhin, den Kritikern bis heute großteils Recht zu geben. Im Reich Gottes herrscht aber bei seinen aus tiefen Sündenelend Erlösten, bei den im Glauben gerne mitgestorbenen und in Christus froh mit Auferweckten ein ganz anderer Zug als weiter die Sucht nach dem eigenen. Die brauchen nur Christus. So wie der Lehrbrief des Paulus uns anweist, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus sitzt, zur Rechten Gottes. Trachtet doch nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott und eben lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt. Er stellt es als eine Tatsache hin, mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Ja, lügt einander nicht an. Wie viele aber lügen sich selber an und damit auch die anderen. Wie könnten wir sonst leidenden Glaubensgeschwistern einen anderen Ratschlag erteilen, als in allem zu unserem Herrn und Heiland zu gehen? Ach, wie viele halten sich selbst für klüger und richten damit großen Seelenschaden an. Sind sie weiser als ihr Herr? Und da werden Weisungen ausgegeben, wie mehr Liebe zu haben zueinander und Anweisungen, was ein Christ zu tun hat und was er nicht zu tun hat. Wenn wir unser ach so sauberes Christentum bei jeder Gelegenheit hervorkehren, unser Christentum nämlich, dann ist das der Rest an Bosheit in uns und eine unbarmherzige Gesetzlichkeit, die resultiert aus unserer unbereinigten Missgunst. Und da hat überall das Gericht angefangen am Haus Gottes, wie im Alten Testament im Volk Gottes. Aber merken wir das denn noch? Das ist ja pures Antichristentum, weil Christus Ersatzgetue. Nicht zu Christus werden von vielen Christen die Mitmenschen gesandt, sondern mit billigen Ersatzlösungen versorgt, von Menschen, die an sich selbst Gefallen finden. Sonst würden sie anders tun und raten. Aber das hat Christus nicht getan. In Römer 15,3 steht, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst Gefallen. Das ist ein gewaltiges Wort Gottes, nicht wahr? Lügen wir einander nicht weiter an, bitten wir unseren Herrn um Wahrheit im Innersten, wie er sie verlangt im Psalm 51,8. Alles andere ist wertlos vor Gott. Was holen uns all die menschlichen Ratschläge von der Kanzel oder aus den unteren Reihen? Haben diese Christen denn vergessen, was der Vater so nachdrücklich sagt? Dieser ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. In Matthäus 17, Markus 9 und Lukas 9 steht das. Und auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird, steht in Apostelgeschichte 3. Und in Jesaja 5 steht, wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten. Es ist ein Verbrechen am Evangelium und an den Seelen der Menschen, was hier geschieht. In Jeremia 17, 5 steht das bekannte Wort, so spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Es sollte nicht nur, es muss, soll es Ewigkeitswert haben und keinen Seelenschaden anrichten, alles auf Christus hin geredet, geratschlagt, gesagt und gedacht werden und in der Praxis auch so sein. Alles aus dem Bewusstsein, das wir vorhin behandelt haben. Lügen wir doch einander nicht an. In uns ist nichts von Wert, außer unsere Beziehung zu Christus. Und die können wir wohl bezeugen, aber nicht vermitteln. Und daher weisen wir die Menschen doch jetzt zu Christus. Sonst haben wir am Ende nur Brennbares im Gericht aufzuweisen. Wir sind mit Christus gestorben und er allein ist jetzt unser Leben. Er allein ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und alles, was wir je brauchen werden, ist nur in ihm. Das ist ja der Name Yahweh. Was du je brauchen würdest, ich werde sein. Alles andere kann und wird nur von Schaden sein. Alles, was wir anderen vermitteln, außer Jesus selbst, alles Sonstige, alles Zusätzliche wird vom Wort Gottes als selbstgewählter Gottesdienst bezeichnet und wird von Gott verurteilt werden. Lügen wir einander nicht mehr an. Christus allein sollen wir verkündigen. Die Tugenden dessen, der uns aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Zu seinem Licht, seine Tugenden verkündigen. Aber der Christ, als Ich-Mensch, der beim Lesen des Bibeltextes sich fragt, was bringt mir das? Was bringt das mir? Der sucht das Seine, immer nur das Seine. Und wo wird das wohl enden? Der aber, der sich mit Christus mitgekreuzigt weiß und an dem das auch sichtbar wird als Basis der neuen Frucht, der Frucht des Geistes, der allein Jesus verherrlicht, der wird nichts anderes im Wort Gottes finden als das, was des Christus ist. Keine historisch-kritische Theologie. Der ist geworden wie ein Kind. Und anders kommen wir ja alle nicht ins Reich der Himmel. So einem Jünger ist eines klar, er dient dem Herrn Christus und nicht sich selbst. Wie Paulus an die Kolosser schreibt, in Kapitel 3, 24, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. O seliges Leben im Bewusstsein, dass Christus unseren alten Menschen mit ans Kreuz genommen hat und alles erlitten und erduldet hat für uns und wir in ihm jetzt in einem neuen Leben wandeln können. Ihn verkündigen wir. Dazu steht in Hebräer 12, 28, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Amen.
Amen.